Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie sich für diese Adventszeit vorgenommen haben. Diesmal soll es nicht so hektisch werden wie im letzten Jahr. Und womöglich werden Sie längst bemerkt haben, dass es Ihnen auch dieses Mal nicht gelingen wird, den Stress der Vorweihnachtszeit außen vor zu lassen. Mir jedenfalls ist es nicht gelungen. Dabei gilt die Adventszeit eigentlich als besinnliche Zeit, als eine Zeit, in der man auf das schaut, was eigentlich wichtig ist im Leben. Aus christlicher Sicht ist dies sicherlich natürlich das Weihnachtsfest und damit auch die Geburt Jesu. Aber dieses sich besinnen kann weit darüber hinausgehen. Bin ich tatsächlich auf dem richtigen Weg? Passen die Ziele, die ich in meinem Leben verfolge, wirklich zu mir? Was ist für mich in meinem Leben von Bedeutung und wofür will ich mich einsetzen? Das sind alles ganz persönliche Fragen und gleichzeitig gibt es aber auch Untersuchungen darüber, welche Ziele viele Menschen gemeinsam teilen, was ihnen gemeinsam wichtig ist in ihrem persönlichen Leben, ebenso wie im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Und wir werden heute in der Lebenszeit der Frage nachgehen, worauf kommt es im Leben an, Menschen und ihre Lebensziele? Und dabei interessieren uns vor allem natürlich Ihre Antworten. Gibt es da für Sie eine klare Antwort? Hat sich diese Antwort im Laufe Ihres Lebens immer wieder auch verändert, weil sich das Leben und damit auch die Lebensziele verändert haben? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Worauf kommt es im Leben an? Wir haben drei Gäste eingeladen, denen ich heute diese Frage stellen möchte und die auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aus einem ganz unterschiedlichen Lebensalter darauf versuchen, eine Antwort zu geben. Emily Fons ist bei uns. Frau Fons, guten Morgen.
Guten Morgen.
Zugeschaltet aus dem Saarland, Jahrgang 2000, genau. Frau Fons, und zwar bis zur Bundestagswahl im Februar noch SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, und zwar die jüngste Abgeordnete. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Genau so ist es. Vielen Dank, ich freue mich.
Dr. Heratschenk ist hier im Studio, Jahrgang 1948, also 76 Jahre alt, zumindest bis zum 5. Januar des kommenden Jahres. Sie sind Sozialwissenschaftlerin und Sie sind Schriftstellerin und Sie haben sich aus der Nähe von Freiburg auf den Weg gemacht hier ins Studio. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und Kilian Trottier ist bei uns, 41 Jahre alt, Leiter des Zeitmagazins Online und Buchautor. Herr Trottier, Sie haben gemeinsam mit Tatjana Schnell das Buch geschrieben, Sinn finden, warum es gut ist, das Leben zu hinterfragen. Guten Morgen auch Ihnen.
Hallo, guten Morgen.
Frau Fons, bevor wir der Frage nachgehen, worauf kommt es im Leben an? Vielleicht etwas zu Ihrer Biografie. Das, was ich über Sie gelesen habe. Früh bei den Jusos sich engagiert, mit 18 in die SPD eingetreten, haben nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und sich dann auch für ein politikwissenschaftliches Studium entschieden. Warum ist Politik für Sie so von Bedeutung? Warum ist das so wichtig für Sie?
Ja, tatsächlich hat mich Politik seit meiner Schulzeit, wo ich das erste Mal politische Bildung irgendwie erfahren habe, begleitet. Und wenn wir irgendwie auf das Thema der Sendung schauen, sicherlich hat Politik mir dann auch für ganz viele Jahre einen Sinn in meinem Leben gegeben oder eben das politische Engagement. Und tatsächlich, glaube ich, ist es schon in meiner Kindheit so erwachsen, dass ich, sie haben christliche Werte oder irgendwie Christentum angesprochen und Adventszeit. Da habe ich tatsächlich gelernt in der Jugendkirche, dass man nicht nur auf sich selber achten sollte, sondern immer auch auf andere. Also da war das natürlich der Begriff der Nächstenliebe. Und in der SPD, im politischen Engagement, wurde das dann zum Begriff der Solidarität. Das hat mich mein ganzes Leben geprägt und ich habe versucht, immer daran zu denken. Und ja, ich würde sagen, das hat mir in den letzten Jahren auf jeden Fall Sinn gegeben in meinem Leben.
Also das heißt, auf das Du zu schauen, auf den anderen zu schauen, zu fragen, wie es dem geht und wo er möglicherweise oder Teile unserer Gesellschaft auch Unterstützung brauchen, das war Ihnen immer schon ein Anliegen.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Nun sind Sie die jüngste Bundestagsabgeordnete. Nach dem Rückzug von Heiko Maas, dem ehemaligen Außenminister, sind Sie am 01.01.2023, glaube ich, war das dann auch in den Bundestag auch eingezogen. Wie war das für Sie, jüngste Abgeordnete? Sind Sie wahrgenommen worden? Sind Sie respektiert worden? Oder war das durchaus auch ein schwieriges Pflaster für Sie?
Wahrgenommen, auf jeden Fall. Respektiert worden, teils, teils. Das musste man sich erarbeiten. Es war eine unfassbar krasse Zeit, eine lehrreiche Zeit. Ich bin super dankbar, aber ich habe mich jetzt tatsächlich dagegen entschieden, nochmal zu kandidieren. Da werden wir vielleicht im Laufe der Sendung dann irgendwie auch nochmal mit Blick auf den Sinn des Lebens zu sprechen kommen. Aber ich muss sagen, ich würde sagen, dass man als junge Abgeordnete auf jeden Fall was verändern kann. aber vielleicht auch nur im Kleinen. Also die ganz großen Ziele, die Vision, die man vielleicht im Kopf hat als politischer junger Mensch, das ist klar, dass das im Bundestag in 2 Jahren sich nicht so einfach realisieren lässt, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hoffnung geben und zeigen, dass junge Menschen vertreten sind, dass junge Menschen sich engagieren und dann auch Verantwortung bekommen. Das ja, hat mich die 2 Jahre begleitet und auch durch die 2 Jahre getragen.
Sie haben eben schon gesagt, worauf kommt es im Leben an? Sie haben es dann, wenn man es politisch nimmt, dann auch als Solidarität ja auch bezeichnet. Haben Sie eine Idee, wie es dazu kam? Sie haben so das Christentum, vielleicht auch eine christliche Erziehung auch angesprochen, dass bei Ihnen sehr, sehr früh diese Frage auch dann von Bedeutung war. Worauf kommt es im Leben an?
Ja, also tatsächlich gibt es da einen Moment auch. Es war der Inklusionstag in unserer Jugendkirche. Und da haben wir verschiedene Aktionen gemacht mit Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung. Und ich habe einfach in diesem Bereich der Jugendkirche, klar irgendwie mit dem Glauben, aber tatsächlich stand das nie im Mittelpunkt, einfach das Gefühl der Gemeinschaft erlebt. Und das habe ich dann später auch in der SPD erlebt. Also einfach, dass man aktiv mit vielen Leuten gemeinsam an etwas arbeitet, etwas zu verändern oder jemandem ein Lächeln zu schenken, was zu kochen oder zusammen einen Tanzkurs zu machen. Also einfach sozusagen weiter zusammen zu wachsen oder was zu verändern. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Dafür bin ich super dankbar. Also ich habe sehr viele Menschen einfach immer um mich rum gehabt und habe da gelernt, dass man nicht alleine ist und dass es in der Gemeinschaft immer besser geht. Und ja, gleichzeitig gibt es dann eben Leute, die entweder Unterstützung brauchen oder ich habe mir überlegt, was kann ich für die Gesellschaft tun, was kann ich leisten. Das hat mich mein Leben lang begleitet.
Also das heißt, es bedeutet nicht nur, dass man sich für eine Gemeinschaft einsetzt, sondern auch, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist und sich in dieser Gemeinschaft auch ein Stück sicher und angekommen fühlt. Ne? So verstehe ich das auch richtig.
Ja, absolut. Mhm.
Ist es so, dass das immer noch so, ich meine, Sie sind ja erst Anfang 20, aber dass es wirklich so ein roter Faden ist, der sich durch Ihr bisheriges Leben auch zieht?
Also ich würde sagen, früher auf jeden Fall. Jetzt als Abgeordnete habe ich schon gemerkt, dass man dann natürlich in 2 Lebenswelten auch irgendwie ist. Sie hatten gerade gesagt, ich komme aus dem Saarland, da bin ich auch gerade. Berlin ist da ziemlich weit weg. Wenn ich dann in Berlin war, war das Saarland ziemlich weit weg. Und da musste man dann auch versuchen, diese 2 Welten, diese 2 Gesellschaften ja auch so teilweise ein bisschen, man redet immer von Blasen, die irgendwie zusammenzubringen, weil man auch einfach nicht so viel vor Ort ist. Und das war sehr aufregend, als Abgeordnete da zu schauen, wie kann ich die Themen vom Wahlkreis nach Berlin bringen. Und irgendwie, ja, die Gemeinschaft, die man sonst irgendwie hatte, ist man zwar noch Teil davon, aber man kämpft dann irgendwie doch auch ein bisschen alleine, weil man als Abgeordnete natürlich dann irgendwie eine Gemeinschaft im Wahlkreis hat, aber auch eine Gemeinschaft in Berlin und dann eben ja eigentlich auch eine Einzelperson ist, die ihren Weg gehen muss, um die Themen, die man als Abgeordnete dann eben mit nach Berlin bringt, zum Beispiel in Berlin vertreten zu können.
Sie werden gleich noch erzählen, Sie haben es ja auch angedeutet, warum Sie nicht mehr kandidieren. Das spielt sicherlich, Sie haben die Sinnfrage auch damit verbunden, also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich auch die anderen Gäste hier natürlich auch mit hinzunehmen möchte. Wenn Sie so mit Anfang 20 in Ihr Umfeld schauen, spielt diese Frage, worauf kommt es im Leben an, spielt die eine Rolle? Oder lebt man einfach sein Leben, weil natürlich mit Abitur, Ausbildung, Studium, weil man einfach so beschäftigt ist, auch mit dem Erwachsenwerden, dass man sagt, okay, das Leben reicht an sich. Ich muss mich erst noch mal gar nicht mit dieser Frage beschäftigen. Worum kommt es an und was sind meine Lebensziele? Wie erleben Sie es in Ihrem Umfeld?
Das war tatsächlich auch der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das Thema der Sendung erfahren habe, weil ich an mein Umfeld gedacht habe und an die ganzen jungen Menschen, die jetzt auch noch jünger sind als ich, die irgendwie Abi gemacht haben oder einen Schulabschluss gemacht haben, gerade eine Ausbildung machen und die sich für ihren Lebensweg entscheiden müssen. Und ich habe das Gefühl, da ist großer Druck bei ganz vielen da. Und ich finde es gut, wenn man dann immer den Druck nochmal ein bisschen rausnimmt und sagt, selbst wenn du dein Studium jetzt veränderst, nochmal nach 1-2 Semestern, dann ist es so. Ich habe das auch gemacht. Ich habe zuerst deutsch-französisches Recht studiert, gemerkt, okay, das klappt nicht, war mitten in der Pandemie. Und ich habe das Gefühl, dass da aber viel Druck gerade drin ist, viele Erwartungen von der Gesellschaft, aber auch von jungen Menschen an sich selbst. Und ja, das heißt also, glaube ich, so diese Entscheidung, was mache ich später, war früher auch schon sicherlich irgendwie aufgeladen oder mit Erwartungen verknüpft. Aber ich habe das Gefühl, das wurde irgendwie nach der Pandemie nochmal stärker. Und mein Jahrgang war dann noch so ein bisschen, okay, ich gehe mal ins Ausland, ich mache mal einen Freiwilligendienst. Und in der Generation meines Bruders, der jetzt Anfang 20 ist, also noch 3-4 Jahre jünger, die haben alle direkt angefangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und ich habe das Gefühl, da hat sich schon so ein bisschen was verschoben. Und ich glaube, nochmal so kurz innehalten zu überlegen, was will ich wirklich, wie entwickle ich mich, das würde vielen gut tun.
Worauf kommt es im Leben an, Menschen und ihre Lebensziele? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie uns Ihre Erfahrungen schildern wollen oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie hier in die Sendung auch mit hineinzunehmen. Frau Schenk, das, was ich über Sie gelesen habe, was man findet, Wikipedia, wenn man dort nachschaut, Abitur gemacht, danach wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium absolviert, promoviert, dann bis 1980 wissenschaftliche Mitarbeiterin auch, ich glaube hier an der Uni Köln auch. Und alles sah ja so aus, als ob es auf eine wissenschaftliche Laufbahn hinausgeht. Und dann haben Sie sich entschieden, freie Schriftstellerin zu werden. Was ist passiert?
Ja, eigentlich war das bei mir immer zweigleisig angelegt, von Anfang an. Meine Mutter war auch Schriftstellerin und ich habe auch schon, als ich noch Kind war, Geschichten geschrieben. Und ich habe mir lange Zeit vorgestellt, dass man das nebeneinander machen könne. Und habe das auch während meines Studiums immer gemacht, auch ein paar Kurzgeschichten in der Zeit veröffentlicht. Und dann habe ich festgestellt, als ich wissenschaftliche Assistentin war, dass man an der Uni nicht ernst genommen wird, wenn man Belletristik schreibt, also erzählende Literatur schreibt. Und dann stellte sich eines Tages eben tatsächlich die Frage, meine Stelle an der Uni lief aus, ich hätte mich dann jetzt um Habilitationsstipendium bewerben müssen oder eine entsprechende Stelle. Und da habe ich dann gemerkt, dass es eine von den Weichen ist, wo man nicht das eine machen kann und das andere auch, sondern wo man sich entscheiden muss. Und ich glaube, dass man sich immer dann die Sinnfrage stellt, wenn solche Weichen auftreten oder wenn halt Dinge schiefgehen, auf die man vorher gehofft hat. Und ich habe das nie bereut, diesen Sprung. Das war schwierig, aber es war trotzdem eine Kontinuität da, weil ich das eigentlich auch immer schon wollte. Und an der Stelle, wo ich mich fragen musste, jetzt Professorin oder Schriftstellerin, habe ich gedacht, das eine kommt mir langweiliger und geradliniger vor. Und das in das freie, freiberufliche Schreibenleben zu springen, das ist das Interessantere. Und da habe ich mich dann für entschieden. Da helfen natürlich auch immer Freunde bei, Freundinnen, das Umfeld, also Menschen, die einen stützen in solchen Entscheidungen. Das war auch eine nicht so einfache materielle Entscheidung, weil es schon auch ein sehr prekäres Leben bedeutete am Anfang, sehr prekäre Existenz. Aber ich habe das nie bereut. Und dann haben sich sehr häufig in meinem Leben nochmal so Umstellungs-Sinnfragen gestellt, immer an Stellen, wo Lebenskrisen auftraten, wo irgendetwas nicht so weiterging, wie ich mir das gewünscht oder vorgestellt hatte. Oder wo eben Schicksalsschläge meinen eigentlich ganz schönen Lebensentwurf ziemlich heftig durcheinander brachten.
Also das heißt, dort, wo Zäsuren im Leben sind, in Ihrem Leben auch waren, hat sich für Sie die Sinnfrage, die Frage, worauf kommt es an, gestellt. Nun haben wir bei Frau Fons gehört, ich gehe jetzt mal auch in Ihre jungen Jahre zurück, dass ich schon relativ früh wusste, es geht um Gemeinschaft, es geht darum, sich einzubringen, einzusetzen auch und Teil auch dieser Gemeinschaft zu werden.
Das habe ich
Sie
mit Freude und Bewunderung gehört. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der sehr viel Wert auf Solidarität, Gemeinschaft Wert gelegt wurde. Aber ich muss gestehen, so schön ich das bei Frau Fons finde, ich hatte in meiner ersten Phase immer nur Individualität im Sinn und mich auch ein Stück abgrenzen von dieser Familie, die sehr stark auch Gemeinschaft, Gemeinsinn, Gemeinsamkeit einforderte. Und für mich stand Arbeit ganz lange im Mittelpunkt des Lebens.
Also Ihren wissenschaftlichen Weg dann zunächst mal zu gehen oder als Schriftstellerin Fuß zu fassen.
Also ich wollte die Sachen machen, von denen ich dachte, dass ich die gut kann. Aber danach gab es auch eine Phase, also in der Zeit, als ich an der Uni aufhörte, in der ich mich auch sehr stark politisch in den neuen sozialen Bewegungen engagiert habe. Früher nannte man das engagiert, heute sagt man Aktivistin. Also in der Frauenbewegung und in der Friedensbewegung war ich sehr, sehr lange Zeit auch sehr aktiv und habe das auch mit meinem Sachbuchschreiber verbunden. Und dann habe ich auch so, ähnlich wie Frau Fons das schilderte, zwei Welten. Sie sagte, die Politikwelt in Berlin und ihre Politikwelt oder ihre private Welt im Saarland. Für mich gab es dann die Welt der Wissenschaft mit bestimmten Regeln, die Welt meines Privatlebens, die sehr so im alternativ linken Umfeld stattfand, und die Welt der Kunst oder Literatur. Und in allen wurde nach etwas anderen Regeln gespielt. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, mit verschiedenen Bällen zu jonglieren. Und in diesen verschiedenen Bereichen, diesen verschiedenen Regeln irgendwie, die überhaupt zu verstehen und nach denen spielen zu lernen, fand das aber auch aufregend und hatte immer das Gefühl, ich sitze eigentlich nicht nur zwischen zwei, sondern zwischen drei Stühlen und fand das auch ganz gut, lange Zeit da zu sitzen.
Diese Frage, worauf kommt es im Leben an, bedeutet ja auch, selber ein Stück zurückzutreten aus auch diesem Alltag und manchmal auch diesem Hamsterrad auch. Sie haben das mit Zäsuren auch verbunden. Ich erinnere mich, Sie waren ja auch schon ein paar Mal auch in der Sendung auch an ein Buch, das Sie geschrieben haben, Das Haus, das Glück und der Tod, wo es um den plötzlichen Tod Ihres Mannes ging, nachdem Sie Ihr Traumhaus gefunden, es umgebaut haben. Wie sehr haben diese Zäsuren auch diese Frage und auch die Antworten auf diese Frage auch verändert? Worauf kommt es im Leben sehr, an?
Also ich würde sagen, es gab genau in meinem Leben drei ganz heftige Einschnitte. Der erste heftige Einschnitt war, als ich mir Kinder wünschte und es nicht geklappt hat. Das war so etwas, mit dem ich sehr hart geknabbert habe, weil ich bis dahin eigentlich die Erfahrung gemacht hatte, alles, was ich will und was ich ganz, ganz ernsthaft angehe, das kann ich auch irgendwie umsetzen. Und es war zum ersten Mal so eine Botschaft, man kriegt nicht alles, was man will und man muss sein Leben dann ein bisschen dann anders konzipieren. Das zweite war das, was Sie jetzt geschildert haben, der Tod meines Mannes. Und es war in der Tat für mich die allerschrecklichste Erfahrung, weil es so ein Schicksalsschlag war, der wirklich in einer Zeit meines Lebens fiel, wo ich dachte, ich bin angekommen, ich führe jetzt genau so ein Leben, wie ich mir das gewünscht und erträumt habe. Es war schön, es war ausgeglichen zwischen Arbeit und Muße, zwischen Freundschaft und gesellschaftspolitischem Engagement. Und dann passierte das und es führte dazu, dass ich ganz lange Schwierigkeiten hatte, überhaupt mit meinem Leben zurechtzukommen, also überhaupt zu überleben, die ganze Sache. Musste alles neu sortieren. Und ich hatte bis dahin immer gedacht, das Wichtigste im Leben, mein Lebenssinn, ist Liebe und Arbeit sozusagen. Ja. Liebe im weitesten Sinne, nicht nur die Liebe jetzt zu meinem Mann oder zu meiner Familie, sondern auch Freundschaft, also menschliche Beziehung. Und unter Arbeit würde ich alles verstehen, was beinhaltet, sich selbst zur Umwelt allgemein, zur Gesellschaft, zu den Dingen in Beziehung zu setzen. Also Liebe ist sozusagen die anderen Menschen und das andere sind die anderen Dinge. Und in der Zeit, nachdem mein Mann gestorben war, konnte ich sozusagen beides nicht mehr. Und das Ganze hat sich dann nochmal wiederholt, als ich eine schwere Depression hatte und mich auch die Arbeit, auf die ich mich immer verlassen konnte, als Pfeiler meiner Identität, als ich mich auch darauf nicht mehr beziehen konnte. Und das war schon ziemlich schwierig und da musste ich mich völlig neu sortieren.
Wir werden gleich weiterreden. Erstmal danke auch, dass Sie so persönlich auch erzählt haben, weil ich möchte gerne Herrn Trottier natürlich vor den Nachrichten auch noch ansprechen. Herr Trottier, ein paar biografische Fakten, erstmal äußerliche. Sie haben Geschichte, Journalismus studiert, haben früher auch als freier Journalist gearbeitet, bevor Sie 2012 auch Redakteur bei der Zeit wurden. Und Redakteur und Mitgründer des Ressorts Sinn bei der Zeit. Und seit 2024 sind Sie in der Leitung von Zeit Online. Wie kommt es, dass für Sie das Thema Sinn, die Frage nach dem Sinn so bedeutsam ist, dass Sie es bei der Zeit vielleicht mit durchgesetzt haben, dass es dort auch ein Ressort Sinn auch gibt?
Ja, wir haben das gemacht direkt nach der Pandemie und wir haben ja gerade schon, also Sie haben gerade schon vor allem Frau Schenke auch über Brüche gesprochen im Leben und die Pandemie war ja so ein kollektiver Bruch. Ja, und deswegen musste ich überhaupt nicht für irgendwas kämpfen bei uns intern, sondern wir haben uns gemeinsam überlegt, ob wir das Thema nicht mal oder auch diese Perspektive auf das Leben, diese existenzielle Perspektive auf das Leben größer machen und auf Dauer stellen, auf eine Art ein Ressort gründen. Heißt ja immer, dass sich Leute wirklich damit beschäftigen und überlegen, in welche Richtung man da noch weiter bohren kann und was es überhaupt für Formate gibt. Und deswegen war dieses wirkliche gesellschaftliche Erlebnis, dass wir alle da auf völlig unterschiedliche Art und Weise ausgebremst waren, der Punkt, an dem wir gesagt haben, das lohnt sich.
Herr Trottier, haben Sie denn schon sehr früh sich mit dieser Frage, worauf kommt es an im Leben, mit der Sinnfrage im Leben gestellt, sich dieser Frage beschäftigt?
Also bei mir ist es so, wie Frau Fons das ein bisschen geschildert hat, auch die Kirche gewesen, die mich geprägt hat und weiterhin prägt, beziehungsweise andersrum der Glaube, würde ich mal sagen. Und da ist es ja im Paket mit drin. Da gibt es dann den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem Sinn im Leben und dem Sinn, den man des Lebens halt finden kann oder auch nicht. Und die Also der christliche Glaube gibt ja auch diesen Sinn des Lebens an und sagt, dass es da einen gibt und dass es nicht keinen, also dass es keinen gibt. Und bei mir ist es auch biografisch so, dass ich da drin aufgewachsen bin und deswegen jetzt nicht explizit über den Sinn nachgedacht habe, aber im Grunde eingebettet in so einen Kosmos gewesen bin, wo ein Sinn schon da war oder da ist und mir das immer sehr, sehr wichtig ist, diesen Grundgedanken, diesen existenziellen großen Riesengedanken irgendwie mitzunehmen und auch in den Alltag mitzunehmen, weil der so beim Gewichten auch hilft. Also das war immer schon in mir drin.
Wenn wir die Frage stellen, worauf kommt es im Leben an, ist die Antwort dann auch die Antwort auf die Sinnfrage, zumindest auf die Frage, was ist mein Sinn im Leben, oder würden Sie da schon noch mal ein bisschen unterscheiden?
Ich finde die Frage schon ziemlich gut. Also ich würde sagen, dass das, was wichtig und richtig ist, also was für mich wichtig ist und was mir richtig erscheint, das sind eigentlich die zwei Punkte, wie man dann den Sinn auch greifen kann.
Wir haben noch eine gute Minute. Wie haben Sie es für sich beantwortet, jetzt auch in Ihrem Leben? Vielleicht gibt es eine Antwort auf diese Sinnfrage, die Sie gern auch jetzt mit kurz hineinbringen wollen in die Sendung.
Also für mich gibt es ein Wort, das aber auch schon angeklungen ist in den anderen beiden Beiträgen, und das ist Hingabe. Also das ist natürlich immer etwas, was man nicht ganz schafft oder ich nicht ganz schaffe, sagen wir mal so, andere schaffen das schon. Aber trotzdem ist es für mich so ein Ziel, also dass ich eben derjenige bin, der versucht, anderen etwas Gutes zu tun.
Also durchaus auch eine christliche Prägung, vermute ich mal, die auch dahinter steht.
Genau. Mhm. Ja.
Worauf kommt es im Leben an, Menschen und ihre Lebensziele? Das ist unser Thema heute. Mitten im Advent, vielleicht ein Moment auch des Sich-Besinnens, des Nachdenkens, und Sie können uns gerne auch Ihre Antworten, Ihre Erfahrungen dazu schildern. Und das tun Sie am besten, indem Sie kostenfrei anrufen bei uns, nämlich 00800 4464 4464, 00800 4464 4464. Und da gibt es natürlich noch die Chance, auch eine Mail zu schreiben, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie mit in diese Sendung hineinzunehmen. Wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Wir melden uns zurück mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk und dem Thema, worauf kommt es im Leben an? Menschen und ihre Lebensziele. Und das sind meine Gäste heute Morgen. Dr. Herat Schenk, sie ist Sozialwissenschaftlerin, Roman- und Sachbuchautorin. Emily Fons, SPD, die jüngste Bundestagsabgeordnete, ist mit bei uns in dieser Runde. Und Kilian Trottier, er ist Leiter des Zeitmagazins Online und Buchautor, und in seinem Buch hat er sich unter anderem mit dem Thema Sinn und Sinnfinden beschäftigt. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Trottier, die Suche nach dem Sinn im Leben, die Suche oder die Antwort auf die Frage, worauf kommt es an im Leben, das ist am Ende eine sehr individuelle Frage, Antwort, die man suchen muss. Und gleichzeitig gibt es natürlich Sinninhalte, die von vielen geteilt werden. Wie passt das Individuelle und das Gemeinschaftliche? Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
Ja, also es stimmt beides, auch aus meiner Perspektive und aus den Recherchen heraus, weil man kann niemandem einen Sinn einimpfen, das funktioniert einfach nicht. Man muss ihn selber sehen. Und in diesem Sinne ist es halt super individuell. Und gleichzeitig gibt es aber dann doch bestimmte Dinge, die sich ähneln. Also wir alle ziehen ja durchs Leben und haben unterschiedliche Stationen, und die Stationen sind ja nicht komplett unterschiedlich. Und deswegen kann man schon, wenn man sehr, sehr viele Menschen befragt, vor allem, was die Tatjana Schnell, die ist Psychologieprofessorin, mit der ich zusammen das Buch geschrieben habe und vorher auch viel zusammengearbeitet habe, was die gemacht hat, dann kann man schon so eben ein paar Dinge aggregieren.
Wir werden gleich noch hören. Ich glaube, Sie sprechen auch im Buch von Sinnquellen, die es da gibt. Genau. Und durchaus auch gemeinsame Sinnquellen, die Menschen auch haben. Vielleicht funktioniert Gesellschaft und Gemeinschaft ja auch nur, wenn man auch gemeinsame Sinnquellen oder Antworten auf die Frage hat, worauf kommt es im Leben an? Uns hat geschrieben ein Hörer, und er sagt, den nachfolgenden Generationen ein Leben in Menschenwürde zu ermöglichen, das sieht er als Aufgabe, als Ziel in seinem Leben, und er versucht, möglichst wenig Schaden anzurichten, und er bezieht das auf das Sozialsystem, das er nicht ausnutzen will. Er will tolerant sein, wenig konsumieren, um auch die Umwelt zu schonen. Frau Fons, so dieses Gefühl, an die nachfolgenden Generationen zu denken, denen auch ein Leben zu ermöglichen in Menschenwürde, Ist das eine Antwort, die Sie so unterschreiben würden, auch für Ihr Leben, bezogen auf die Frage, worauf kommt es in Ihrem Leben an?
Also ich finde das eine sehr schöne Richtung, die der Hörer seinem Leben gibt, beziehungsweise auch anderen Generationen damit ja gibt. Und das wäre super, wenn das nicht nur Privatpersonen machen, sondern dass auch die politische Richtung ist, die Richtung von vielen Unternehmen. Da wandelt sich ja ganz, ganz viel. Aber die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel, Klimaschutz aufgrund der anderen Krisen ein bisschen in den Hintergrund gerät, obwohl das Thema ja immer noch da ist. Nichtsdestotrotz kann das was sehr Verbindendes sein und vielleicht ist das sogar die ganz große Frage nach dem Sinn beziehungsweise nach der Zukunft, die unsere Gesellschaft, die aber auch alle Gesellschaften auf der ganzen Welt sich stellen müssen und zusammen beantworten müssen, weil wir ja gerade eine Zeit haben, in der ganz viel auseinanderbricht. Wenn wir über Brüche sprechen, das ist ja schon oft angeklungen, dann ist das vielleicht eine Zeit, die meine Generation so noch nicht gekannt hat, die aber, glaube ich, auch ältere Generationen in der Art und Weise noch nicht erlebt haben, mit so vielen Krisen, Kriegen, die wieder aufkommen. Und nichtsdestotrotz ist die Frage nach der Zukunft da ganz essentiell. Und da spielt eben auch die Klimakrise eine ganz, ganz große Rolle. Und ich habe das Gefühl, da gibt es noch nicht die eine Antwort oder die eine Richtung. Und wenn es die gäbe, glaube ich, könnte das für alle sinnvoll sein.
Am Telefon ist Herr Kewell aus Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Kewell. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was würden Sie sagen auf die Frage, worauf kommt es an im Leben?
So, jetzt kommt es darauf an, möglichst nichts Dummes zu sagen. Also meine Meinung nach kommt es darauf an, dass man sich selbst und seine Freunde treu bleibt, so weit wie möglich. Ich glaube, es kommt aber auch darauf an, jetzt habe ich einen Blackout, das ist ja fürchterlich. Ich glaube, es kommt darauf an, ich habe in meinen E-Mail geschrieben, es kommt darauf an, finde ich, wenn es irgendwie geht, einen Mensch zu lieben im Leben. Und wenn man das nicht kann, dann eine Tätigkeit oder eine Aktivität zu haben, wo man aufblüht, wo man sich hingibt, wo man eine Leidenschaft dafür ausdrücken kann, finden kann. Ich glaube, es kommt auch darauf an, manchmal sich selbst nicht nur im Zentrum oder im Sinn als wichtigste Person oder einzige Person auf der Welt zu verstehen. Wenn man demütig sein kann, wunderbar. In meinem Alter, ich bin jetzt 67, würde ich sagen, kommt es eindeutig darauf an, dass man nicht immer nur über seine Krankheiten redet.
Herr Kewell, ja, aber gleichzeitig sich natürlich Gesundheit wünscht. Ich glaube, es kommt, je älter man wird, natürlich drauf an. Wir haben zumindest auch Mails bekommen, wo drin steht, ja, Gesundheit, ganz, ganz wichtig an erster Stelle. Das ist im Leben durchaus auch mitentscheidend. Sie haben es angesprochen, einen Menschen zu lieben und wenn man das nicht schafft, eine Leidenschaft auch zu entwickeln, zum Beispiel für Aktivitäten und auch andere Ziele. Herzlichen Dank erstmal nach Hamburg, dass Sie angerufen haben. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Ich möchte gerne noch bitte, gleich direkt dazu, natürlich.
Also ich glaube, es ist ein grundlegender Unterschied, ob man Menschen fragt, was sind die Lebensziele der Person oder ob man fragt, worin siehst du den Sinn des Lebens? Ich denke schon, dass bei Lebenszielen die Leute sehr viel individueller und individualistischer antworten und die Mehrheit würde wahrscheinlich nicht ganz so edel und abgehoben positiv reden, wie wir das jetzt bisher getan haben. Die würden sagen, ich will heiraten, Kinder kriegen, ein Haus haben, einen Beruf haben, in dem ich gut verdiene und mehrfach im Jahr wegreisen können. Das wären ihre Ziele, sozusagen dies und das zu erreichen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen sich im Getümmel des Alltagslebens diese Sinnfrage überhaupt nur dann stellt, wenn Weichenstellungen sind oder ganz tiefe Krisen in dem bisherigen Lebensentwurf. Fand auch sehr spannend, dass Herr Trottier eben gesagt hat, die Corona hat die Frage nach dem Sinn aufgeworfen, weil ja Corona tatsächlich kollektiv bedeutete, wir alle konnten nicht genau so weitermachen, wie wir immer bisher gemacht hatten und mussten uns deswegen diese Frage stellen. Und die Sinnfrage ist tatsächlich nochmal eine andere. Und ich denke, dass das auch eine typisch moderne Frage ist, moderne im Sinne von eine Frage der Neuzeit. Ich glaube, dass im Mittelalter die Menschen die Sinnfrage grundsätzlich nicht so stellten wie wir heute, weil tatsächlich der Sinn vorgegeben war, durch das Christentum, in dem die Meistheit der Menschen sich aufgehoben fühlte. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das heute nicht mehr der Fall für die Mehrzahl der Menschen ist und dass die Leute nicht so, wie Herr Trottier das für sich formuliert hat, nicht mehr vorab in einem von Religion gestifteten Sinnsystem sich geborgen fühlen.
Das gilt ja sowohl für Frau Fons als auch für Herrn Trottier, genau, dass beide eher aus dem Religiösen heraus auch für sich eine Antwort auch gefunden haben auf die Frage.
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch die sogenannten Ersatzreligionen, also wahrscheinlich Weltanschauungen und Ideologien, die sind an die Stelle von Religionen zum Teil getreten. Aber ich denke, bei sehr vielen Menschen herrscht das Gefühl vor, dass man den Sinn des Lebens selber finden muss, sozusagen, ohne die großen Rückbezüge auf absolute Quellen.
Herr Trottier, vielleicht wollen Sie darauf eingehen, das Christliche tritt ja eher in den Hintergrund oder zumindest die Verbundenheit auch mit den Kirchen.
Absolut. Also das ist ja eine ganz klare Sache. Also da würde ich Frau Schenk 100% zustimmen, auch in der Analyse der Gesellschaft. Dadurch, dass dieses Dach eben nicht mehr da ist, haben die Menschen viel stärker die Freiheit, Sinn im Leben selber zu suchen. Und gleichzeitig ist das natürlich aber auch eine Herausforderung. Also weil es dann eben diese Leitplanken nicht mehr gibt, die es vorher gegeben hat. Und ich fand das sehr schön, diese Formulierung vorhin auch mit dem, dass man eben an die zukünftigen Generationen denkt. Die Tatjana Schnell, die hat eben diese wirklich Tausende von Menschen gefragt, alle mit demselben Fragebogen. Und da ist ein Begriff ganz oben, den die Menschen natürlich nicht genannt haben, weil er viel zu kompliziert ist. Er heißt nämlich Generativität. Da steckt das Wort Generation auch drin. Und seit Jahren, also seit zwei Jahrzehnten, seit sie diese Forschung betreibt, ist das die Sinnquelle, die am ehesten damit einhergeht, sinnerfüllt zu sein.
Also etwas Bleibendes zu hinterlassen, bedeutet das?
Genau, also es gibt so einen, es gibt einen Forscher, einen Entwicklungspsychologen, der heißt Eric Erickson, muss man erstmal aussprechen, und der hat die Liebe in die Zukunft tragen genannt, und das finde ich total schön.
Nun hat uns auch ein Hörer geschrieben und der nochmal den Begriff Sinn, da könnten Sie, Herr Trottier, nochmal sicherlich was zu sagen, nochmal aus dem Althochdeutschen herleitet und er sagt, das bedeutet im Prinzip Weg, Richtung, Ziel. Also geht es bei der Frage, worauf kommt es an im Leben? Bei der Frage, was ist für mich der Sinn in meinem Leben? Geht es darum, meinem Leben auch eine Richtung zu geben? Kann man das so sagen?
Ja, also da weiß der Hörer mehr, als ich vor 3 Jahren noch gewusst habe. Das stimmt genau mit diesem Begriff. Ja, das habe ich auch gelernt und finde ich total spannend, weil das genau das Konzept auch zeigt. Also der Sinn ist nicht etwas, was ich in meine Hosentasche stecke und dann besitze, sondern der Sinn ist wahnsinnig dynamisch, weil man sich immer wieder neu fragen kann, was ist es eigentlich, was mir jetzt gerade Sinn im Leben gibt? Und das ist auch nicht bei den meisten Menschen nur eine Sache. Also ich habe gerade, oder Sie haben das auch gesagt, diese 26 Sinnquellen, ich habe kurz von dieser Generativität erzählt, dieser einen Sinnquelle. Viele, viele Menschen haben unterschiedliche Sinnquellen und auch in unterschiedlichen Graden sind sie ihnen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens wichtig.
Ja, ich fand das jetzt sehr schön, diese Geschichte, weil es tatsächlich wahrscheinlich so ist, dass die Menschen früher gesagt hätten, Sinn des Lebens ist es, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und was das war, da herrschte ja eigentlich eine hohe Übereinstimmung zu gewissen Zeiten, sicher auch Abweichungen zwischen Religionen und Varianten, Strömungen von Religion. Aber heute würden wahrscheinlich die Menschen auch sagen, Ziel meines Lebens ist es, ein richtiges Leben zu führen oder ein stimmiges Leben. Und dabei sind aber die Kriterien, was das nun genau ist, nicht mehr so bei allen übereinstimmend. Und da würde wahrscheinlich tatsächlich zugehören, diese Werte, die Generativität könnte ich da unbedingt auch unterordnen. Wobei das auch etwas ist, was neu so einen Wert gekriegt hat. Denn die Menschen früher, kriegten die Kinder ja ziemlich automatisch und ungefragt. Man konnte sich das in der Regel ja nicht aussuchen, ob man Kinder haben wollte oder keine. Und heute ist das Kinderkriegen etwas Bewusstes. Und die Menschen, die keine Kinder haben, die stehen oft umso stärker unter Druck, etwas sich zu fragen, was bleibt eigentlich von mir und von meiner Existenz über, wenn ich nicht mehr existiere. Ich glaube allerdings, dass das eine Frage ist, die man sich erst im höheren Alter stellt und nicht, wenn man 25 ist, aber das wird Frau Fons besser wissen.
Frau Fons, wollen Sie gerne?
Ich bin ja erst.
Ja.
Ja.
Bitte, wollen Sie gerne darauf eingehen? Gerne.
Ja, ich bin ja erst 24, aber genau. Natürlich.
Also, dann müssen Sie die Frage nicht beantworten. Mit 24.
Quatsch, mir, nein, nein. Das kam nicht so lustig rüber, wie ich sollte. Nein, Quatsch. Ja, ich glaube, das ist was ganz Individuelles und das wandelt sich auch nochmal im Leben. Aber ich habe Ihnen beiden sehr gerne zugehört und ich glaube, ich will da gar nicht so viel hinzufügen, weil das für sich alleine steht.
Frau Fons, wir haben eine Mail bekommen und da schreibt eine Hörerin, da haben Sie ein wunderbares und äußerst wichtiges Thema ausgesucht. Gerade in dieser Zeit, die von den Kriegen und politischer Unsicherheit geprägt ist, ist es umso wichtiger, sich dieser Frage oder diesen Fragen und den entsprechenden Antworten zu stellen. Würden Sie auch das sehen, auch als politischer Mensch, dass in unsicheren Zeiten es umso wichtiger ist, sich die Frage zu stellen, worauf kommt es im Leben an, für sich einen Sinn im Leben zu finden?
Ja, also das ist auch ein Thema, was mich durch meine politische Arbeit in den letzten 2 Jahren total begleitet hat, weil ich ganz viele Termine ja auch im Wahlkreis machen durfte, aber auch mit Gästen, Menschen in Berlin in Kontakt kommen konnte. Und ich hatte das Gefühl, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, wie viele Menschen in ihrem Bereich immer so ein paar Prozentpunkte mehr geben, als sie eigentlich müssten. Also irgendwie eine Apothekerin, die samstagnachmittags, wenn die Apotheke zu ist, dann trotzdem noch beim Arzt anruft, weil die ukrainische Mutter jetzt ganz dringend noch ein Medikament braucht und das nicht geklappt hat. Zum Beispiel als ein Beispiel eine ganz engagierte Erzieherin, dann THW-Leute, die wirklich dann irgendwie Schichtarbeit morgens um 5 Uhr machen, aber bis 23 Uhr für mich bei diesem THW-Termin geblieben sind, weil sie ihre Arbeit vorstellen wollten. Und das hat mich krass inspiriert und motiviert, auch weiterzumachen, weil diese ganzen Krisen und Kriege einen irgendwie ohnmächtig wirken lassen oder auch fühlen lassen. Und ich aber das Gefühl hatte, wenn ich diese ganzen einzelnen Menschen als ein Gesamtbild in meinem Kopf zusammenfüge, dann ist unsere Gesellschaft gar nicht so zerrissen oder es läuft gar nicht so schlecht. Und das hat mir ganz oft Hoffnung gegeben. Und deshalb glaube ich ja, also wenn man so sein Ding gefunden hat, hilft das einem selbst natürlich, aber es hat auch eine Wirkung auch auf andere Menschen, in dem Fall dann bei mir und natürlich auch eine ganz krasse Wirkung in die Gesellschaft hinein.
Dorothee Kuhl ist am Telefon. Frau Kuhl, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag in die Sendung.
Aus Niedersachsen rufen Sie an und hier steht, Sitz im Auto, würde rechts ranfahren. Also Sie sind rechts rangefahren, das ist sehr schön,
genau,
um Teil dieser Sendung auch zu werden. Ja, worauf kommt es im Leben an? Was ist Ihre Antwort? Was würden Sie gerne mit hineinnehmen, bringen in diese Sendung?
Ich bedanke mich gleich mal für die Sendung insgesamt und vor allen Dingen für den letzten Beitrag, den ich gerade mithörte. Da würde ich mich gerne anschließen, auch wenn ich in einer ganz anderen Altersstufe bin. Ich bin ja immer wieder, also wir alle sind sehr privilegiert, weil wir in diesem Land, was jetzt schon so lange im Frieden lebt, aufgewachsen sind und einfach uns das leisten können, was Not tut. Und ich spreche aber für mich persönlich immer von meinem Gleichgewicht der Welt. Also wenn ich das nur für mich behalte, meine nächste Urlaubsreise plane und mein Häuschen baue, dann glaube ich, ist das auf Dauer, fühlt sich das nicht sinnstiftend, nicht befriedigend an. Und mein Gleichgewicht der Welt ist, wie meine Vorrednerin gerade sagte, ich weiß ihren Namen nicht, Entschuldigung.
Frau Fons ist das, Emily Fons.
Genau, Frau Fons, dass wir eigentlich Sinn empfinden nur können, wenn wir das teilen können. Also wenn wir nicht mit den ganzen Nachrichten, wie Sie schon sagten, Frau Fons, die auf uns einströmen, ohnmächtig bleiben, sondern wenn wir irgendwo einen Zipfel finden, uns zu engagieren und zu teilen und abzugeben und dieses Gleichgewicht der Welt, das ist einfach immer mein Name, mein Mann zieht mich schon damit auf, das einfach in Übereinklang in uns bringen, zu genießen, zu wertzuschätzen, was wir hier haben in unserem Land und davon zu teilen und weiterzugeben. Ich persönlich mache das in der Arbeit mit Geflüchteten und bin im Kirchenasyl aktiv, wo Menschen einfach nochmal ihre Geschichte überprüft werden kann, wo sie nochmal innehalten können, bevor es zur Abschiebung dann vielleicht doch kommt oder auch nicht. Aber das ist völlig jedem überlassen, wo sozusagen der Beitrag in die Welt hinein geleistet werden kann, im Umweltschutz oder im Sozialen, in der Flüchtlingsarbeit, wo auch immer. Genau, um dann persönlichen Sinn zu empfinden. Das kann ich nur sagen. Und ein letztes noch. Ich treffe da halt auch immer wieder auf Menschen, die so unterwegs sind. Und das ist mega, mega schön und mega verbindend und mega sinnerfüllend.
Wir haben hier schon von Frau Fons gelernt am Anfang der Sendung, sich für Gemeinschaft einzusetzen bedeutet gleichzeitig auch Teil einer Gemeinschaft sein zu dürfen.
Richtig.
Und
genau.
Das haben Sie ja auch gerade beschrieben, wie toll das auch ist. Ich gebe das gerne mal in die Runde weiter. Herr Trottier, dieses sich engagieren können, sich einbringen zu können, auch die Möglichkeit natürlich auch zu haben, Dinge zu verändern. Ist das eine wesentliche Antwort auf die Frage, worauf kommt es im Leben an? Was ist mein Sinn im Leben?
Auf jeden Fall. Also das haben alle Beiträge jetzt super eindrücklich gezeigt, weil das eben eine Kraft entfaltet, die man ja dann auch gar nicht selber steuern kann. Also man geht ja in etwas rein und handelt dann. Es gibt wirklich ein ganz, ganz eindrückliches Experiment, das gemacht worden ist mit Menschen in Hongkong, die sehr, sehr, sehr zurückgezogen gelebt haben. Und dann haben Psychologinnen und Psychologen mit denen gearbeitet und haben gesagt, wir versuchen jetzt mal was. Und ihr trefft jetzt zusammen mit Hunden aus einem Tierheim. Und den Hunden, denen ging es total dreckig. Die wurden misshandelt vorher und alles mögliche, ganz schlimme Dinge. Und diese Menschen und die Hunde, die kamen zusammen. Und man kann sich das nicht so vorstellen, dass am ersten Tag alles ganz freudig war. Also die sind echt durch eine harte Zeit miteinander gegangen, sowohl die Hunde als auch die Menschen. Und haben sich aber einander angenähert. Und aus dieser Annäherung heraus haben die Menschen sich dann auch aus ihrer Isolation begeben. Also in diesem Kontakt, und da sind es ja Tiere, also es ist ja nochmal eine andere Form von Gemeinschaft, aber in diesem Kontakt hat sich etwas entwickelt, was dann auch was dann bleibend gewesen ist. Also die Menschen sind draußen geblieben in der Gesellschaft und haben dann auch Jobs angefangen in dem Bereich mit Tieren, einige zumindest von denen. Und das finde ich so wahnsinnig eindrücklich, weil das zeigt, was für eine Kraft das hat, gerade für Menschen, denen das nicht so leicht fällt, beziehungsweise super schwer sogar.
Frau Kuhl, erstmal herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter, wir bleiben sogar in Niedersachsen, aber wir gehen weiter zu Frau Hüssle. Frau Hüssle, Corinna Hüssle am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Auch ich möchte mich erstmal bedanken für die Auswahl dieses spannenden Themas. Und ich möchte anknüpfen an einen Vorredner, der gesagt hat, die Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens besteht letztendlich in einem Prozess und es ist kein statisches Moment. Und tatsächlich ist es so, dass ich mit meinen Studierenden an der Universität in Oldenburg, die Lehrer werden, Achtsamkeitsseminare durchführe, um sie noch mehr in dem Leben hier und jetzt ankommen zu lassen. Und da finde ich immer wieder heraus, gemeinsam mit den Studierenden, dass eine Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens tatsächlich darin besteht, dass ich im jetzigen Augenblick präsent bin. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Und ich lebe auch nicht in der Zukunft, was ganz vielen von uns schwerfällt, weil wir die Zukunft geradezu perfekt planen. Ich lebe nur jetzt. Und in diesem Augenblick kann ich nur eine Sinnhaftigkeit finden, wenn ich vollständig präsent bin und diesen Augenblick ganz bewusst wahrnehme.
Und mich selber auch mitbekomme?
Ja, mich selbst. Und zwar, wir sagen tatsächlich, in Kontakt mit mir selbst gehe und diesen Kontakt zulasse. Das fällt auch vielen schwer, das also tatsächlich sich zu spüren, die eigenen Sinne wieder bewusst wahrzunehmen. Und
worin, Frau Hüssle, Entschuldigung, dass ich kurz reingrätsche, aber worin besteht die Sinnhaftigkeit, dass ich sage, okay, ich bekomme mich jetzt in dem Moment, wo ich jetzt hier als Moderator sitze, ich bekomme mich jetzt ganz mit und ich bin bei mir. Worin besteht die Sinnhaftigkeit aus Ihrer Sicht?
Dass ich mich spüre, dass ich sozusagen mit dem, was mir entweder von Gott gegeben oder durch die Natur gegeben, bereitgestellt wird, nämlich die menschlichen Sinne, das Hören, das Sehen, Schmecken, Riechen. Indem ich das bewusst wahrnehme, erfahre ich Sinnhaftigkeit,
ich mich selbst. Das heißt, die Antwort auf die Frage, worauf kommt es im Leben an, ist jetzt keine rein intellektuelle Frage, eine Verstandesfrage, sondern es geht ja auch darum, sich selber zu spüren, sich selber auch mitzubekommen mit all den, sage ich jetzt mal, Dimensionen, die unser Dasein auch ausmacht. So verstehe ich Sie richtig.
Genau, ich würde es sowohl als auch. Also ich kann diese Frage kognitiv angehen. Ich kann also von Platon über Aristoteles und Hegel, ich kann in den Schriften nachlesen, gerade auch in den theologischen, das haben Sie auch erwähnt. Was verstehe ich unter Sinnhaftigkeit? Ich kann es etymologisch ableiten. Aber letztendlich geht es darum, es wirklich auch zu spüren.
Ich gebe das mal weiter. Ich glaube, Frau Schenk würde ganz gerne Ihnen antworten, ja. Frau Hösle.
Wahrscheinlich läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass Leben ja immer etwas ist, was nur im Augenblick erfahren werden kann. Also wir können im Augenblick zwar an unsere Vergangenheit denken und irgendwie über unsere Zukunft fantasieren, aber Leben tun wir ja tatsächlich immer nur im Hier und Jetzt. Und indem wir das ganz besonders empfinden, da machen wir uns gleichzeitig was klar, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, dass die Vergänglichkeit des Lebens, also ich denke, die Frage nach dem Sinn stellt sich immer im Zusammenhang damit, dass das Leben begrenzt ist. Sonst würden wir uns die Frage überhaupt nicht stellen. Wenn es endlos wäre und wenn es sozusagen immer da wäre, dann müssten wir uns nicht fragen, wozu es gut ist.
Aber das heißt, ältere Menschen stellen sich diese Frage drängender als junge Menschen vielleicht, die einfach ihr Leben nur leben oder sagen, der Sinn des Lebens ist das Leben an sich und ich lebe es einfach?
Könnte man vermuten, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass es viele jüngere Menschen gibt, die sich in bestimmten Augenblicken ihres Lebens tatsächlich diese Frage stellen, nämlich tatsächlich, wenn sie es vielleicht krisenhafte Augenblicke erleben oder sich entscheiden müssen. Wir müssen uns ja heute auch viel, viel häufiger entscheiden als die Menschen in der vorindustriellen Zeit. Aber die Sinnfrage und Vergänglichkeit, also sterben müssen, hängen unbedingt zusammen. Das ist wichtig.
Ich gebe das Thema Achtsamkeit gerne nochmal, Herr Trottier, an Sie weiter. Auch als Experten, sage ich jetzt mal, für die Sinnfragen. Gehört Achtsamkeit, dieses sich spüren, sich mitbekommen, ist das ein wesentliches Moment der Sinnhaftigkeit?
Also erstmal ist es so, dass alles, was die Menschen so empfinden, dass man das total ernst nimmt, weil Sinn eben ja so subjektiv ist, was ich vorhin gesagt habe. Vom Grundsatz her, von dem, was Sinn ist, ist es aber in der Definition etwas, das nicht nur im Moment verharrt. In dem Sinne ist es was anderes als Achtsamkeit, weil Sinn die Vergangenheit, den Moment und die Zukunft miteinander verbindet. Man versucht ja zu verstehen, was die Grundlage für das eigene Leben ist, was einen motiviert. Das kann man im Moment spüren und ausleben. Und gleichzeitig ist es aber immer angebunden an etwas mehr des eigenen Lebens.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Bis 11:30. Worauf kommt es im Leben an, Menschen und ihre Lebensziele? Und eine Mail, da heißt es, schließe Frieden mit dir und folge deinen Ideen. Das ist die Tür zur Zufriedenheit und ich würde sagen dann wahrscheinlich auch zur Sinnhaftigkeit. Darüber nach den Nachrichten mehr 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Und wir nehmen uns in dieser letzten halben Stunde der Lebenszeit noch einmal Zeit für die Frage, worauf kommt es im Leben an, Menschen und ihre Lebensziele? Das ist das Thema, der Titel der heutigen Sendung mit Michael Röhl am Mikrofon und mit folgenden Gästen. Kilian Trottier ist bei uns. Er ist Leiter des Zeitmagazins Online und Buchautor des Buches Sinn finden, gemeinsam mit Tatjana Schnell. Bei uns ist auch Dr. Herat Schenk, Sozialwissenschaftlerin, ebenfalls Roman- und Sachbuchautorin, die sich unter anderem in ihrem neuesten Buch mit der Frage beschäftigt hat, wie Psychoanalyse ein Leben neu erzählt. Und Emily Fons, SPD, jüngste Bundestagsabgeordnete, zumindest bis zur Neuwahl, Frau Fons, dann im Februar. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen, uns Ihre Antwort auf die Frage, worauf kommt es im Leben an, schildern wollen. 00800 4464 4464 und die Mailadresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Fons, vielleicht noch ganz kurz einmal aufgreifend, diese Frage, worauf kommt es an? Man könnte ja denken, das ist so eine abgehobene Frage. Das ist eine Frage, die können sich die stellen, die Zeit haben, sich mit so einer Frage zu beschäftigen. Aber der, der im Leben kämpft, der versucht, den Alltag irgendwie zu meistern, kommt möglicherweise gar nicht auf die Frage. Also, worauf kommt es im Leben an? Eine Luxusfrage aus Ihrer Sicht? Frau Fons, sind Sie da? Da scheint die Leitung anscheinend nicht ganz so funktionieren. Ich gebe Sie, Frau Schenk, ich gebe die Frage einfach mal an Sie weiter. Ist es eine Luxusfrage?
Ja, teils, teils. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die vom Zweiten Weltkrieg existenziell betroffen waren, dass die sich gesagt haben, der Sinn ist, zu überleben, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben, dass die Familie was zu essen und zu trinken hat. Und so ähnlich denken sicher die Leute in den Kriegsgebieten auf der Welt überall. Und die fragen sich nicht so ganz, ganz grundsätzlich. Aber es ist sozusagen, es ist unser Luxus, dass wir über sowas nachdenken können, wenn unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind, aber gleichzeitig ist es auch Ausdruck einer tiefen Desorientierung, die die Menschen früher nicht hatten. Wir haben überhaupt den Luxus, uns mit uns zu beschäftigen. Sie haben jetzt dieses Buch über die Psychoanalyse angesprochen. Die ist ja der Inbegriff der Beschäftigung mit sich selbst. Wenn man ewig lange Zeit hat, um seine eigenen Probleme zu kreisen, und man könnte auch angesichts der Probleme der Welt fragen, woher nimmt man das Recht? Also so Bauchnabelschau zu betreiben und zu versuchen, mit sich ins Reine zu kommen, für sich selbst wieder einen Sinn im Leben zu finden. Aber da ist auch eine Antwort, wenn ich selbst ein Mensch bin, der mit sich einigermaßen klarkommt und das nach außen auch spürbar ausdrückt, dann helfe ich gleichzeitig anderen Menschen auch damit zu sehen, wie man mit sich ins Reine kommen kann. Und das ist eine Hilfe, die nicht zu unterschätzen ist. Also nur wer mit sich selbst im Reinen ist, kann Botschaften überzeugend nach außen transportieren.
Unser nächster Hörer ist am Telefon. Herr Biedenbach, Richard Biedenbach aus Niederbayern. Herr Biedenbach, ich grüße Sie. Hallo. Guten Morgen. Hallo.
Guten schönen guten Morgen an die Runde. Also, ich bin schon fast 83, habe mich viel mit Sinn des Lebens befasst und bin auf das Ergebnis gekommen, das Leben an sich ist der Sinn. Und dann muss ich weiter differenzieren, da können wir uns drehen, ganze Bibliotheken füllen über den Sinn. Das Leben an sich ist der Sinn und einfach nicht weiter.
Also das heißt einfach, dieses Leben anzupacken, ist zu leben mit all der Kraft und all den Möglichkeiten, genau, die man in sich hat.
Genau, die Differenzierung dann, was ist die Aufgabe? Und da ist vorgegeben die 10 Gebote von Moses und die Bergpredigt von Jesus. Und dann das wieder auf den kurzen Nenner gebracht. Wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das auch leben will. Und,
Herr Biedenbach,
ich kann sagen, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das auch leben will. Und dann nehme ich Rücksicht auf die anderen.
Das muss man erstmal nachwirken lassen, Herr Biedenbach.
Ja.
Also, das Leben an sich ist der Sinn des Lebens. Ja. Ich gebe das einfach gerne mal, also herzlichen Dank, dass Sie anrufen und auch mit fast 83 sagen so, das ist letztlich Ihre Quintessenz auch. Und ich gebe das mal weiter, Herr Trottier, auch an Sie. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.
Also da sind wir eben bei diesem Unterschied zwischen Sinn im Leben und Sinn des Lebens. Mhm. Und beim Sinn des Lebens ist man ja bei der großen ganzen Frage. Und ich finde das super, dass der Hörer das so für sich beantwortet hat. Und gleichzeitig kann man das natürlich nicht anderen auferlegen, dass sie das auch so sehen müssen. Und trotzdem ist das ja gerade das Spannende, diese unterschiedlichen Perspektiven darauf zu haben. Und da ist es ja auch was ganz Evidentes, dass das Leben, diese Kraft, die Vitalität, dass das ist, was uns ausmacht, sagen wir es mal so. Also das ist ja schon mal die Grundlage von allem. Ich würde gerne noch eine kleine Sache zu dem Luxus sagen, weil ich das so spannend finde. Ich habe das auch immer so gedacht, dass das eigentlich was ist, so jetzt ganz klischee-mäßig gesprochen, so Berlin-Prenzlauer Berg und dann sitzt man da bei seinem Latte Macchiato und die Menschen, die haben eben den Luxus, darüber nachdenken zu können. Und die Tatjana Schnell hat mir immer gesagt, ich fand das ganz ganz interessant und einleuchtend auch, dass dass aber Sinn an sich, dass das eigentlich nicht ist, sondern Sinn ist wirklich die Grundlage meines Lebens. Und jeder Mensch, gerade auch die Menschen, die in existenziellen Nöten oder so stecken, die haben Gedanken dazu und würden das dann nur anders formulieren. Also das ist nicht Sinn im eigentlichen Sinne, ist nicht der Luxus, sondern vielleicht in gewisser Form über Sinn nachzudenken. Aber es ist eben nicht, das ist kein Unterschied zwischen Sinn und Zweck oder so, sondern es ist wirklich auch bei den Menschen, das sieht man auch an Umfragen in Ländern, die ärmer sind als Deutschland, die sogar sich sinnerfüllter empfinden als die Deutschen, weil da bestimmte Dinge dann vielleicht ein bisschen nahbar für die sind.
Herr Trottier, nun haben wir ja schon drüber gesprochen, dass natürlich die Frage, worauf kommt es im Leben an, dass da sehr, sehr lange Zeit über Jahrhunderte hinweg auch die Kirche Antworten auch drauf gegeben hat. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, obwohl es interessant ist, auch Frau Schenk, dass heute auch hier viele auch anrufen und sich gemeldet haben und immer noch in dieser Verbundenheit mit Religion, mit Religiosität immer auch noch dafür sich eine Antwort auch drauf finden. Vielleicht ganz kurz dazu.
Ja, es ist der große Unterschied, ist, ob man glaubt, dass das Leben vorab einen Sinn hat, dadurch, dass es eben Gott gibt und mir einen Platz im Schöpfungsplan sozusagen zugewiesen hat, oder ob man glaubt, ich als Individuum muss meinem Leben einen Sinn geben, der nicht vorab festgelegt ist. Und das ist, glaube ich, hinter diesem Spruch, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Das heißt, ich muss selbst diese Bedeutung meinem Leben verleihen durch das, was ich mache. Und da kann ich eben auch andere Bezugsquellen eben haben als, sagen wir mal, das Christentum.
Frau Fons, Sie als junger Mensch, wenn man an die Social Media denkt, TikTok und Co., da sind vielleicht die Kirchen natürlich etwas in den Hintergrund getreten. Ist es so, dass die Frage, worauf kommt es im Leben an, heute via TikTok, via Influencer vielleicht auch nochmal ganz anders, vielleicht auch oberflächlicher auch beantwortet wird als in früheren Zeiten? Was würden Sie sagen?
Ich glaube schon, dass Social Media da eine Rolle spielt, bei dem immer weiter, immer größer, immer schöner, immer mehr Reisen, immer das neueste technische Gerät, aber auch das neueste Hairstyling-Gerät oder den neuesten Trends, zum Beispiel, wie man sich Locken über Nacht macht, das machen alle auf Social Media, dann muss ich das auch machen. Das beeinflusst schon extrem und ich merke das auch bei mir selbst, dass ich mich oft davon beeinflussen lasse, dass es oft auf mein Wohlbefinden überschlägt und dass es mir nicht unbedingt gut tut. Und deswegen glaube ich, hat Social Media auf die Lebensgestaltung von vielen Menschen, nicht nur jungen Menschen, aber insbesondere jungen Menschen, einen ganz großen Effekt, den man besprechen muss. Und den hat natürlich auch irgendwie auf politische Entscheidungen, wenn wir sozusagen nochmal auf meinen Bereich gehen. Und vielleicht würde ich noch einen Satz da hinzufügen wollen, wenn wir über die Frage, worauf kommt es im Leben an, sprechen und über Luxus und über Geld und wer kann sich engagieren, wer ist wann glücklich, dann ist, glaube ich, diese Frage, was bedeutet Glück, was ja auch oft in Studien oder in der Wissenschaft besprochen wird, ist das wirklich Wohlstand im Prenzlauer Berg oder ist das auch jemand, der sich mit viel weniger zufrieden gibt, weil das die Lebenssituation ist, man aber selbst glücklich und zufrieden ist, eine Frage, die uns in Zukunft, glaube ich, sehr beschäftigen wird, wenn wir uns anschauen, dass unsere Wirtschaft nicht mehr so wächst, wie das immer selbstverständlich war und dass unsere Erde immer weniger Ressourcen hat, die wir nutzen können. Also ich glaube, so Glück und Zufriedenheit und was bedeutet Wohlstand, ist eine Frage, die man wahrscheinlich auch in einer Deutschlandfunk-Sendung morgens dann erläutern könnte.
Dafür haben wir 2025 sicherlich Zeit und Gelegenheit dazu. Frau Fons, herzlichen Dank erstmal. Herr Bienbach, auch Ihnen herzlichen Dank nach Niederbayern und wir gehen weiter nach München, denn da ist Kerstin Jäger jetzt am Telefon. Frau Jäger, ich grüße Sie. Guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen. Ich habe wahnsinniges Herzklopfen jetzt, auch wegen dem Thema.
Okay. Erzählen Sie, warum?
Es geht mir um diesen Punkt, ob das jetzt Luxus ist, wenn jemand Zeit hat, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Und ja. Ich glaube einfach, dass diese Frage die erste sein muss, die beantwortet werden muss, bevor überhaupt irgendwelche Entscheidungen im Leben getroffen werden können. Sei es, und zwar immer, es läuft ja dann immer hinaus. Wir haben vorhin gesprochen über Achtsamkeit. Wenn ich wirklich achtsam bin auf mich und was mich bewegt, dann komme ich an diese Frage des Sinns. Und wenn ich die nicht behandle, dann kann ich auch keine gute Entscheidung treffen, was ich tue in meinem Leben und wie ich mich einsetze, was mein Handeln wird. Und diesen ganzen Zusammenhang, den sehe ich eben auch im Großen, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Wenn wir diese Fragen nicht in der Tiefe beantworten, was der Sinn unseres Handelns ist, dann können wir auch nicht eine Richtung einschlagen,
die gut ist für uns. Frau Jäger, das finde ich toll, dass Sie sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal vom Individuellen weg, da haben wir jetzt sehr stark drüber gesprochen und wir bringen das jetzt mal auf diese gesellschaftliche Ebene. Und ich gebe das direkt auch mal weiter, Herr Trottier, auch an Sie. Müssen wir uns auch als Gesellschaft, als Gemeinschaft diese Frage stellen, neu und immer wieder neu stellen, worauf kommt es eigentlich an für uns?
Auf jeden Fall. Also ich finde es auch super, dass Sie das gesagt haben, weil man das ja auch nicht alles auf dem Individuum abladen darf, was man gesellschaftlich dann denkt. Also die Einzelnen, für die ist das total gut, weil man dann im Idealfall, wenn man darüber nachdenkt und in einen Reflexionsprozess kommt, dahin kommt zu verstehen, was einem wichtig ist und richtig erscheint. Das heißt, man ist näher bei sich dran. Wenn das alle in einer Gemeinschaft machen, hätten wir eine viel, viel bessere Gemeinschaft als die, die wir heute haben. Deswegen setzen wir auch in dem Buch beim Individuum an. Aber das Kollektive ist wahnsinnig wichtig und im Kollektiven kann man das ja auch in irgendeiner Form einüben und damit auch zusammenleben. Und das alleine das Zusammen, darin steckt ja schon der Wert.
Herr Trottier, wir haben ja mehrere Mails auch bekommen, auch wieder eine, die ich hier vor mir liegen hat, wo ich liegen habe. So heißt es, ich empfinde das als unglaublich sinnstiftend, mich mit anderen zusammen für etwas zu engagieren, das alle betrifft. Also das heißt, in dem Moment, wo Menschen sich individuell entscheiden, in eine Richtung auch zu gehen, zum Beispiel sich zu engagieren, sozial auch, sich bürgerschaftlich auch einzusetzen, ergibt sich dann daraus auch eine Sinnhaftigkeit oder eine Antwort auf die Frage als Gesamtgesellschaft, worauf kommt es an?
Also für den Einzelnen haben wir das ja häufig jetzt heute gehört, ja. Und das ist auch ganz, ganz toll. Und für die Gesamtgesellschaft ist das natürlich ein großes Geschenk, also weil die Gesellschaft ja nur daraus bestehen kann, dass die Einzelnen etwas tun, was über sie hinausgeht. Und in dem Sinne braucht es die. Also das ist, man kann niemanden dazu zwingen, das funktioniert nicht. Und trotzdem ist das die Grundlage.
Frau Jäger, Sie sind noch am Telefon, glaube ich.
Ja, genau.
Genau. Wollen Sie noch einen weiteren Aspekt oder Aspekte anbringen, auch mit hineinnehmen? Ich habe Sie ja eben kurz unterbrochen, um das auch direkt an Herrn Trottier auch nochmal weiterzugeben.
Ja, das war ja super, dass das so, dass das dann zu einem Gespräch geführt hat. Ja, ich glaube eben auch, dass dieser Vorwurf, dass es egoistisch sei, sich mit dieser Sinnfrage zu besprechen, dass es genau umgekehrt ist. Ich habe jetzt die E-Mail vor mir, die ich Ihnen geschrieben habe. Ich glaube aber, es ist genau umgekehrt. Würden wir als Gesellschaft den Sinn als übergeordnet ansehen, eben nicht dem Brötchenerwerb und sowas an vorderste Stelle stellen. Weil das ist ja das, was ich erlebe. Alle sind in ihrer Mühle drin und jeder schaut, dass er sein Leben irgendwie hinkriegt, dass er mit seinem Geld um die Runden kommt. Und natürlich, dann denkt er nur bis dahin, ich muss meinen Job behalten und ich muss hier alles tun, was mir da abverlangt wird. Und die Frage nach dem Sinn, die wird dann einfach immer abgewehrt als, ja, wer sich sowas leisten kann. Es wird sehr stark abgewertet dann auch. Also ist meine Erfahrung. Und ich glaube aber, dass genau umgekehrt ist, wenn man diese Sinnfrage dem, sage ich jetzt mal, auch schnöden Brötchenerwerb überordnen würde, dann wäre sehr viel weniger Egoismus in unserer Gesellschaft. Und die Bewegung, die wir in der Gesellschaft benötigen, die wir ja dringend benötigen, und die Veränderung auch, die würde sich dann von selbst ergeben.
Frau Jäger, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe das mal weiter in die Runde. Frau Schenk, wollen Sie vielleicht kurz darauf eingehen, antworten?
Ja, ich kann mich da direkt anschließen. Ich denke, dass die Menschen immer schon motiviert waren oder mussten auch für ihr Überleben auf das zu achten, was sie den Brötchenerwerb genannt haben. Und früher bedeutete das immer, ich setze mich für mich und meinen unmittelbaren Clan ein. Also das waren dann ja meistens auch größere Familien als heute. Heute bedeutet das immer nur, dass ein Einzelner für sich selbst sozusagen, vielleicht noch gerade für einen Partner und für anderthalb Kinder oder sowas, in den Überlebenskampf und in die Konkurrenz mit allen anderen tritt. Was wir aber brauchen, also was Gesellschaft ja eigentlich zusammenhält, sind ja nicht nur Traditionen und Riten und Althergebrachtes, sondern das ist eigentlich auch Empathie und das Interesse für Leute, die jetzt nicht direkt durch Geburt zu meinem eigenen persönlichen Umfeld gehören. Und Empathie ist etwas, was tatsächlich teilen wurde ja auch als Stichwort verwendet, ist etwas, was Menschen zusammenhält und zusammenbringt. Und das ist was hochbefriedigend, wenn man sich in die Position von anderen reindenken kann, denen es vielleicht nicht ganz so schlecht geht wie einem selbst, nicht ganz so gut geht wie einem selbst in diesem Augenblick, oder in Leute, die ähnliche Krisen, ähnliche Ängste, Schwierigkeiten haben. Also ich wollte doch mal auf diese Geschichte, die ich vorhin gesagt habe, die ist mir ganz wichtig, mit der Vergänglichkeit. Wir alle haben eine Gemeinsamkeit sozusagen, egal ob wir religiös sind oder nicht. Wir sind uns alle der Tatsache bewusst, dass wir irgendwann mal sterben müssen. Und das Einzige, wie wir sozusagen unsere gemeinsame existenzielle Unsicherheit aushalten können, ist eigentlich, indem wir in Beziehung miteinander treten und uns auf dieser Ebene von verunsichert sein, verängstigt sein, von Schicksalsschlägen bedroht sein, miteinander in Beziehung setzen. Und das ist das, was uns zusammenhält. Und das ist auch wahrscheinlich die Basis von gesellschaftlichem Engagement und von ja, gutem politischen, sozialen Aktivismus.
Frau Jäger, herzlichen Dank erstmal für Ihren Anruf und wir gehen weiter nach Schwandorf. Da ist Christa Link am Telefon. Frau Link.
Ja, hallo
Ihnen grüß auch. Guten
Sie
Morgen.
Alle recht herzlich.
Also ja, wir sind heute sehr stark in Bayern anscheinend vertreten. Ja, diese Frage scheint den Bayern an sich und den Besonderen zu bewegen jetzt heute Morgen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ist doch gut. Die Worte, die Frau Jäger jetzt gesagt hat, die sprechen wir direkt aus dem Herzen. Ja, Empathie, ich habe das so lange nicht gewusst, dieses Wort, was das ist. Ich habe aber schon lange Empathie für andere. Und wisst, ich bin aus Dankbarkeit helfe ich. Aus Dankbarkeit, weil es mir gut geht. Ich hatte die Operation, es ist gut verlaufen. Ich kann wieder Radfahren, ich kann wieder stricken, ich kann wieder meinen Haushalt machen. Ich muss nirgends hin. Ich bin glücklich. Und ich bin römisch-katholisch hineingeboren. Was ist das eigentlich? Ich habe schlimme Sachen erlebt. Also da ging es mir nicht gut, jahrelang. Aber ich, desto älter, dass ich werde jetzt demnächst 80, desto älter, dass ich werde, desto ruhiger werde ich und gelassener und sehe das ganz anders. Und ich bin auch von der Kirche ausgetreten, aber ich bin gläubig und ich rede mit Jesus wie mit Ihnen. Zudem sage ich alles, ich schimpf mit ihm, ich lache mit ihm, ich weine mit ihm, ich rede mit ihm. Und ich wollte nur sagen, meine Enkelkinder, die waren damals so circa 9 Jahre alt, ich habe sie mitgenommen ins Altersheim, Flöte spielen, den alten Menschen. Und unterwegs haben wir dann geredet über Gott, was man ja öfter macht und wie sie sich Gott vorstellen. Da sagt eine, ja, ich stelle mir den lieben Gott vor, wie in Papa. Jetzt haben wir geschmunzelt, haben wir gelacht und hat gesagt, naja, so ähnlich. Und die andere Enkeltochter sagte, Oma, ich denke, das Leben hier ist ein Traum auf dieser Welt. Und wenn wir mal bei Gott sind, wenn wir mal weg sind, dann beginnt das richtige Leben.
Ah,
mit 9 Jahren. Mhm. Wissen Sie, und ich betreue noch Kinder und ich bin so zufrieden und so glücklich. Und wir haben die Pflicht, dass wir helfen, wenn es uns gut geht. Ich brauche die ganze Welt nicht sehen. Ich sage immer, wenn ich mal raufkomme zu Jesus, dann will ich dahin, wo sich was rührt. Dann bekomme ich alles umsonst. Entschuldigung.
Sie müssen sich gar nicht entschuldigen. Das war ja wichtig. Was ich auch nochmal sehr spannend fand, Frau Link, war, dass Sie das auch mit Ihren Enkelkindern angesprochen haben. Denn es ist Kinder philosophieren zu hören, mitzubekommen, wie sie sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens, worauf man sich einlässt im Leben, worauf es ankommt im Leben. Wenn man das mit Kindern bespricht, da kommen manchmal ganz spannende Antworten heraus. Herr Trottier, helfen Sie mir. Kinder und Philosophie, Kinder und Sinn. Sie sind, glaube ich, selber auch Vater. Reden Sie mit Ihren Kindern über das Thema Sinn und worauf es im Leben ankommt?
Also mein Sohn ist 3 und ich habe eine Kolumne, die heißt Der Optimist.
Ja.
Und meine Frau hat ihm gesagt, Toni, bist du Optimist oder Pessimist? Hat er gesagt, Pessimist. Also ja, mal gucken, wie das so weitergeht.
Ein bisschen Arbeit zu leisten, würde ich sagen.
Genau, es gibt auf jeden Fall noch Arbeit. Nein, aber das ist natürlich toll, auch in dem Alter und dann wahrscheinlich in den Jahren danach mit den Kindern über die Dinge auch zu reden. Weil am Ende, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, dass Sie haben das gerade einmal so ganz kurz gesagt und das ist ja auch eine sehr verständliche Reaktion, dass man so sagt, so Sinn und diese großen Fragen und das ist irgendwie schwer und so. Das stimmt auf eine Art, aber andersrum ist es so, wenn man sich die nicht stellt und wenn man sich nicht auf den Prüfstand stellt und wenn man nicht darüber nachdenkt, dann ist es wirklich bei vielen Menschen so, das berichten sie selbst, entweder hinterher oder in dem Moment, dass sie das Gefühl haben, das Leben ist einfach so weggeplätschert und irgendwie ist es so durchgelaufen, aber man hat nicht mal einmal den Schritt zurück gemacht. Und das ist eigentlich auch eine bittere Erkenntnis, mit der die Menschen dann auch hadern hinterher. Und deswegen will ich das gar nicht normativ sagen, aber aus dem ganzen Fundus heraus an Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mit denen Tatjana Schnell gesprochen hat und so, ist da eben eine tiefe Wahrheit drin.
Und es steckt auch ein Reifungsprozess in den Antworten auf die Frage, worauf kommt es im Leben an? Weil wir haben ja mehrfach auch gehört, es geht ja auch um Vergänglichkeit und wahrscheinlich auch im Älterwerden auch des Bewusstwerdens dieser Vergänglichkeit. Also gibt es einen Reifungsprozess aus Ihrer Sicht?
Es gibt unterschiedliche Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Reife nennen würde, weil ich auch glaube, dass gerade die Generation, die auf die Straße gegangen ist und auch noch geht, gegen diesen ganzen Klimawahnsinn und so weiter, dass die sehr, sehr alert ist und sehr diese großen Themen und großen Fragen schon hat, wo andere Generationen vielleicht, da würde ich doch das Wort nehmen, Luxus, zumindest gespürt haben, erstmal einfach ihr eigenes Ding machen zu können. Und deswegen glaube ich, dass das eher so ist, dass es in unterschiedlichen Lebensabschnitten unterschiedliche Themen gibt. Also klar, es ist im Alter dann vielleicht ein bisschen stärker, das Ganze rückblickende und den großen Bogen auch zu sehen im eigenen Leben und vielleicht eben auch im Gesamtkosmos. Aber das ist überhaupt keine Notwendigkeit.
Frau Fons, wir müssen noch reden, am Anfang, als wir gesprochen haben, über das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit und worauf kommt es an, auch in der Politik an. Da haben wir gesagt, ja, es ist Schluss. Bundestagsabgeordnete, jüngste Bundestagsabgeordnete nach der Bundestagswahl, da mache ich was anders. Erzählen Sie, berichten Sie, warum haben Sie für sich entschieden, nee, jetzt kommt es für mich darauf nicht mehr an, weiterhin auch als Bundestagsabgeordnete meinen Wahlkreis zu vertreten? Denn ich erinnere mich an eine Sendung, wo Sie das mit sehr, sehr viel Werf und mit sehr, sehr viel Kraft auch gesagt haben, sich einzusetzen für die Menschen vor Ort, das ist mir das Wichtigste. Was hat sich verändert?
Ja, ich glaube, es passt eigentlich ziemlich gut zur Sendung. Wer bin ich und was will ich im Leben? Und es hört sich jetzt sehr egoistisch an und deswegen ist mir die Entscheidung auch alles andere als leicht gefallen in den letzten 2 Jahren, weil es ist ja so, wenn man die Verantwortung dann hat, wenn man die Chance hat, für Menschen Abgeordnete zu sein, was ein riesiges Privileg ist, was eine riesige Chance ist, auch gerade als junge Frau diese einzigartige Möglichkeit zu haben, dann ist es mir gar nicht leicht gefallen, da sozusagen zu sagen, okay, ich muss aber auch an meine Zukunft denken. Aber tatsächlich habe ich dann versucht zu sagen, was ist irgendwie mein Beitrag im Bundestag jetzt? Da vertrete ich junge Menschen. Aber ist das sozusagen auch die Lösung für die Zukunft? Weil ich bin auch nicht immer jung und vertrete die Perspektive junger Menschen, sondern ich werde älter, bin dann irgendwann Teil einer anderen Generation und bin in den Schulklassen dann nicht mehr die jüngste Abgeordnete, die irgendwie da direkt noch die Situation kennt. Und tatsächlich habe ich mich dann entschieden, den Master zu machen. Das wird dann sozusagen jetzt früher passieren als eigentlich gedacht. Fühlt sich trotzdem noch richtig an, auch wenn es schwierig war, weil gerade in einer Zeit, in der die AfD so stark ist, in der die Demokratie unter Druck steht und gerade auch junge Menschen so wenig Vertrauen in die Demokratie und so viel Frustration über Politik haben, ja, fällt das nicht leicht. Aber für mich hat das mehr Sinn gemacht, jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen und eine Alternative zum Beruf als Politikerin zu haben.
Frau Schenk, jetzt haben wir noch eine Minute. Und ich stelle eine sehr grundsätzliche Frage. Hat man einmal die Antwort gefunden auf die Sinnfrage,
Nein.
worauf es ankommt im Leben?
Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich denke schon, dass die, wie Herr Trottier gesagt hat, dass sich die Frage immer anders stellt in verschiedenen Lebensaltern. Und sicher ist, wenn man älter wird, diese berühmte Gelassenheit, die vorhin von einer Hörerin kam, auch noch. Also es gibt ja diesen Spruch, ich wünsche mir die Fähigkeit, den Mut zu haben, gegen das zu kämpfen, was sich ändern kann und was auch geändert werden muss. Und die Geduld, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Und ich denke, das ist die Lebensaufgabe des Alters. Aber das auf die Straße gehen und kämpfen, es gibt auch Omas gegen rechts und das ist auch gut so. Und Fridays.
Worauf kommt es an im Leben? Unser Thema heute in der Lebenszeit mit Dr. Herat Schenk, mit Emily Fons und mit Kilian Trottier. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Nach den Nachrichten geht es hier weiter gewohnt mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl. Ihnen einen schönen Tag.